Guten Morgen, einen gesegneten Sabbat. Und vielen Dank, dass ich bei euch sein darf. Ich bin das erste Mal hier in Neumark und ich freue mich, dass ich nicht nur zur Predigt, sondern sogar noch zur Jugendstunde am Nachmittag bleiben darf. Ich habe ein besonderes Thema mitgebracht. Bevor wir da hineingucken, sage ich kurz, wer ich bin. Ronny Schreiber ist mein Name. Ich bin Evangelist, ich arbeite für Amazing Discoveries und bin viel in der Welt unterwegs. Also ich habe viele Länder bereist. Bin seit letztem Jahr wieder in Deutschland, also seit 2017. Und habe mich jetzt hier auch unten angesiedelt. Ich wohne jetzt in der Fränkischen Schweiz, in Oberehrenbach, also in der Nähe von Forchheim. Und also ich bin ganz, ganz selten zwar hier im Raum Bayern und Franken. Ich bin meistens irgendwo anders in Deutschland, in den anderen Ländern Deutschlands und auch außenrum ganz viel. Ich bin Bibellehrer und Missionar. Ich bilde auch Missionare aus in verschiedenen Bibelschulen. Und als Evangelist bin ich momentan in Europa viel unterwegs. Und ich freue mich, dass wir jetzt gemeinsam ein ganz wichtiges Thema heute behandeln dürfen, nämlich wir sprechen über weißes Gold. Und dazu möchte ich einen Bibeltext hineingucken, der hoffentlich schon bekannt ist. Wir gehen in 2. Könige, ins 2. Kapitel. 2. Könige, ins 2. Kapitel. Die Predigt wird heute so aus 2 Botschaften bestehen, 2/3 und 1/3. Wir werden gleich sehen, wie das zusammenhängt. Wir beginnen mit der Geschichte im 2. Könige, Kapitel 2, und wir lesen die Verse 19 bis 22. Da heißt es, und die Männer der Stadt sprachen zu Elisa, siehe doch, in dieser Stadt ist gut wohnen, wie mein Herr sieht. Aber das Wasser ist schlecht und das Land ist unfruchtbar. Da sprach er, bringt mir eine neue Schale und tut Salz hinein, und sie brachten es ihm. Da ging er hinaus zu der Wasserquelle und warf das Salz hinein und sprach, so spricht der Herr, ich habe dieses Wasser gesund gemacht, es soll fortan weder Tod noch Unfruchtbarkeit daraus kommen. So wurde das Wasser gesund bis zu diesem Tag nach dem Wort, das Elisa geredet hatte. Ist diese Geschichte bekannt? Das freut mich. Es ist eine Geschichte, die hier in der Bibel steht, die ist ja so wirklich passiert. Die war ganz genau so, wie sie hier beschrieben ist, ist diese Geschichte passiert. Menschen kamen aus der Stadt zu Elisa und sagen, schau mal, eigentlich kann man hier gut wohnen. Diese Stadt nebenbei ist Jericho. Und die Menschen sagen, eigentlich kann man hier gut wohnen, aber wir haben ein Problem. Welches Problem gab es in dieser Stadt? Das Wasser, genau. Was war mit dem Wasser? Es war schlecht. Es war unfruchtbar. Es kam nichts Gutes dabei heraus. Alles, was gewachsen ist, wenn überhaupt was gewachsen ist, war wohl nicht genießbar. Und was war unfruchtbar, also irgendwie brachte es nichts hervor. Und mit dem Problem kommen sie zu Elisa. Und was ist Elisas Lösung? Salz, ja. Und was ganz genau? Salz stimmt, aber was ganz genau? Salz, Wasser, genau. Gibt das Salz ins Wasser? Was genau sagte? So spricht der Herr, das stimmt, genau. Also Gottes Auftrag. Und dann, was sollten sie ihm bringen? Eine neue Schale, nicht wahr? Eine neue Schale, da sollten sie Salz hineintun, und das nahm er und kippte das in die Quelle. Resultat, das Wasser war wieder gesund. Und das wollen wir uns mal genau angucken, was das meint. Also Wasser hat in der Bibel ja eine Bedeutung. Also es gibt natürlich Wasser im prophetischen Sinne, da sind es zum Beispiel Völkermassen. Es gibt Wasser in Gleichnisreden. Nun, Wasser, was kann Wasser sein? Nun, Christus spricht auch an einer Stelle über Wasser. Und er spricht da nicht von dem toten Wasser, das hier erwähnt ist, das hier in der Stadt gibt, das unfruchtbare Wasser, sondern Christus spricht von lebendigem Wasser. Also das Gegenteil davon. Nun, als Christus über lebendiges Wasser spricht, zum Beispiel zu der Frau am Jakobsbrunnen, ich war diese Samariterin, da sagt er, wenn du wüsstest, wer dich um Wasser bittet, du würdest mich fragen und ich würde dir lebendiges Wasser geben, das in dir zu einer Quelle wird und bis ins ewige Leben sprudelt. Wovon sprach Christus hier eigentlich? Was ist das lebendige Wasser? Lebendiges Wasser, das haben wir alle schon mal gehört und wir verwenden das wahrscheinlich auch, oder? Das Wort Gottes, ja, das stimmt fast. Ja, hat er mit was zu tun? Das Wort Gottes, das lebendige Wasser. Wir finden es, Christus erwähnt es selber später im Johannesevangelium, im 7. Kapitel. Da erklärt jetzt Johannes ganz genau, was Christus damit meinte. Also Jesus verwendet das und Johannes erklärt es dann. Johannes 7, Verse 38 und 39. Also Jesus spricht und Johannes erklärt. Johannes 7, Vers 38. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Also, wer an mich glaubt, aus dem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und Johannes sagt, das sagt er von dem Geist. Also, das lebendige Wasser ist ein Symbol für den Geist Gottes. Jetzt, wenn das lebendige Wasser ein Symbol für den Geist Gottes ist, was ist dann wohl das tote Wasser in der Geschichte von Elisa für ein Symbol? Genau, es scheint ein anderer Geist zu sein, nicht wahr? Das lebendige Wasser, Geist Gottes, und das tote Wasser, ein anderer Geist. Könnte der Geist Luzifers sein? Aber die Bibel spricht von einem anderen Geist. Paulus spricht von einem zweiten Geist, den es da gibt. Hat was zu tun mit dem, man könnte sagen, Geist Luzifers, der hat das verursacht. Aber Paulus nennt den ein bisschen anders. Im 1. Korinther können wir ihn finden, diesen zweiten Geist. Im 1. Korinther, und der Bruder hat natürlich recht, es kam von Luzifer irgendwann mal. Was hat es verursacht? 1. Korinther 2, Vers 1. Korinther 2, Vers 12. 1. Korinther 2, Vers 12. Paulus sagt, wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Welche zwei Geister gibt es hier? Den Geist der Welt und den Geist Gottes, nicht wahr? Diese beiden, oder des Menschen, genau, also dieser Geist, der in der Welt herrscht. Und auf der anderen Seite wird gegenübergestellt der Geist Gottes. Also scheinbar das lebendige Wasser und das tote Wasser. Der Geist der Welt und der Geist Gottes. Nun, als Elisa das Wasser gesund gemacht hat, durch diese neue Schale mit dem Salz drin, hat sich in dem Wasser was verändert. Fortan konnte das Wasser wieder Frucht bringen. Denn das lebendige Wasser bringt Frucht. Was für Frucht bringt denn das lebendige Wasser? Was für Frucht bringt denn der Geist Gottes? Gute Frucht, genau. Zum Beispiel? Danke. Genau. Ist nicht so ein Galater 5, 22, oder? Da heißt es doch, die Frucht des Geistes aber ist, und dann Liebe, Freude, Friede, Langmut, auch Selbstbeherrschung. Das sind diese Früchte, die der Geist bringt. Das lebendige Wasser, wenn es auf guten Boden trifft, bringt es viel Frucht. Liebe, Freude, all diese Dinge im Herzen. Das ist die gute Frucht. Nun, das schlechte Wasser, bringt das überhaupt was hervor? Das tote Wasser? Ja, aber mit Sicherheit keine gute Frucht. Es bringt ungenießbare Dinge hervor. Das Wasser war schlecht. Was bringt der Geist dieser Welt hervor? Was ist die Frucht des Geistes der Welt? Ja?
Ja. Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank und so weiter.
Dankeschön. Genau, da finden wir sie, nicht wahr? Also auch im Galater 5, aber Vers 19 bis Vers 21, da stehen sie alle. Ich lese sie einmal laut vor. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welches sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiung, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Also hier wird die Früchte des Fleisches oder die Früchte des Geistes dieser Welt aufgezählt. Und es sind Neid, Mord, Parteiung, Zwietracht, all diese Dinge. Und jetzt, das Problem war, in dieser Stadt, die Stadt, die da Jericho war, man konnte dort gut leben, sagen diese Jünger. Aber das Problem ist, weil das Wasser schlecht ist, weil wir das tote Wasser haben, das unfruchtbare Wasser, kommt hier keine genießbare Frucht hervor. Und das war das Problem. Jetzt, vielleicht geht es euch ja hier auch so. Bei mir in Oberehrenbach ist es so, dass dort in dem Dorf eigentlich der Geist der Welt herrscht. Also, ich glaube, das kann man auch in Nürnberg sehen oder in Hamburg, woher ich komme, oder verschiedene andere Städte, die ich besucht habe. Eigentlich herrscht der Geist der Welt. Also man sieht Neid, Mord, Zwietracht, Parteiung, all diese Dinge. Jetzt, das scheint in den Menschen drin zu sein. Jetzt, das Problem hatten die auch in Jericho und vielleicht gibt es dieses Problem ja in Neumark auch, dass hier der Geist der Welt herrscht, dass die meisten Menschen Gott gar nicht wirklich kennen und ihr Leben diese Früchte nicht hervorbringt. Also Liebe und Frieden und diese Sachen. Nun, wenn wir das ändern wollen hier in Neumark, was müssen wir denn dann tun? Elisas Lösung war ja, bringt mir eine neue Schale, tut Salz hinein. Er nahm das, brachte das zu der Quelle, schüttete es hinein und es veränderte sich etwas. Resultat war, das Wasser wurde lebendig. Also eine Stadt, in der man gut leben kann und jetzt muss aber was geändert werden. Das Wasser muss geändert werden, damit man dort auch gut leben kann. Neumark ist vielleicht eine Stadt, in der man gut leben kann. Ich vermute das sogar. Vielleicht herrscht hier aber der Geist der Welt und der muss geändert werden. Nun, wenn wir jetzt hören, die neue Schale und Salz war da drin. Wofür steht Salz in der Bibel? Jesus? Wort Gottes? Da ist es. Der bekehrte Mensch, oder? Also, hat Jesus nicht schon mal... Kennt ihr einen Bibeltext, wo Salz vorkommt? Ihr seid, danke schön. Den gucken wir uns mal an. Den gucken wir uns mal ganz an. Denn meist wird ein Teil vergessen. Matthäus 5, das ist nämlich Bergpredigt. 5, Vers 13. Matthäus 5, Vers 13. Das ist genau das, was Bruder und auch die Schwester gesagt haben. Jesus Christus sagt... Ihr, also er spricht zu seinen Jüngern, also zu uns hier, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Nun, Christus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid es. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit sollte man das wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr, außer als Streusalz. Also es kann auch zertreten werden von den Menschen, aber zu mehr taugt es nicht. Und es ist ganz interessant, dass Jesus diesen Beisatz damit zusagt, denn wir werden gleich sehen, dass das wirklich so stimmt, wie Christus das hier gesagt hat. Wir werden das gleich sehen. Wenn das Salz nicht mehr salzt, wird es tatsächlich von den Leuten zertreten. Das gucken wir uns gleich mal genauer an. Also, ihr seid das Salz der Erde. Die Lösung für den schlechten Geist sozusagen in der Stadt war, da muss Salz hinein. Wenn dieses Salz dort hineinkommt, ändert sich das Wasser. Also der Geist verändert sich. Und das bringt Frucht. Und es ist schon interessant, dass es heißt, ihr seid das Salz, aber Salz kann scheinbar auch fade sein. Wo in der Bibel kommt noch Salz vor? Wir studieren Salz mal ein bisschen genauer, damit wir wissen, was damit auf sich hat. Wo kommt noch Salz vor? Am Toten Meer, nicht wahr? Früher waren da mal Sodom, Gomorra und die Städte. Und heute ist da ein riesen Salzmeer. Also, bitte? Genau, Lots Frau drehte sich nochmal um, hatte noch Sehnsucht zur Welt und erstarrte als eine Salzsäule. Ja? Im Heiligtumsdienst, genau. Im Heiligtumsdienst wurde auch Salz verwendet. Das gucken wir uns mal an. Es gibt verschiedene... Als Salzbund, genau, im Heiligtumsdienst. Das gucken wir uns mal an. Also es gab verschiedene Verse und Stellen in der Bibel, wo wir erkennen, dass Salz irgendwie erwähnt wird oder sogar verwendet wird. Wir gucken uns das mal im Heiligtum an. Gehen mal in drittes Buch Mose, ins zweite Kapitel. Dritter Mose, Kapitel 2. Und hier lesen wir Vers 13. Hier heißt es, alle deine Speisopfergaben sollst du mit Salz würzen und darfst das Salz des Bundes deines Gottes nicht fehlen lassen in deinem Speisopfer, sondern zu all deinen Opfergaben sollst du Salz darbringen. Wie wird das Salz hier genannt? Der Sebastian hat es gerade schon gesagt. Salz des Bundes. Also das Salz hat scheinbar eine besondere Bedeutung. Es ist nämlich das Salz des Bundes. Also Gott hat scheinbar irgendeinen Bund gemacht und dazu braucht er Salz. Salz des Bundes. Also ein Opfer musste gesalzen werden. Habe ich ein Opfer gebracht, musste da Salz drauf. Habe ich da kein Salz drauf getan, konnte es Gott nicht annehmen. Wir gehen mal ins nächste Buch Mose, ins vierte Buch Mose. Und gehen hier mal ins 18. Kapitel. 4. Mose 18, Vers 19. Hier heißt es, alle Hebopfer von den heiligen Gaben, welche die Kinder Israels für den Herrn erheben, habe ich dir und deinen Söhnen und deinen Töchtern mit dir gegeben, als eine ewige Ordnung. Das soll ein ewiger Salzbund sein vor dem Herrn, für dich und deinen Samen mit dir. Also wenn ihr so ein Bändchen jetzt habt in eurer Bibel, könnt ihr das genau hier reintun, weil wir springen ja nachher nochmal hin. Wenn so ein Band mal frei ist, man hat ja meistens nur ein oder zwei in der Bibel, sollt ihr zufällig noch ein freies haben, legt es dort mit rein. Also Christus sagt hier, er hat den Söhnen und Töchtern etwas gegeben. Hier wird beschrieben, was den Priestern gegeben ist. Und dann sagte, das soll ein ewiger Salzbund sein vor dem Herrn für dich und deinem Samen mit dir. Also alle Hebopfer mussten gesalzen werden, die ich zum Heiligtum bringe. Die Hebopfer wurden gesalzen. Und wenn es gesalzen war, war es angenehm vor Gott. Und wenn es nicht gesalzen war, konnte Gott es nicht annehmen. Was ist interessant, also Hebopfer, was sind das? Also wenn ich zum Beispiel zum Heiligtum komme und ein Opfer Gott darbringen möchte, zum Beispiel von meinen Früchten oder von meinen Tieren oder Geld oder wie auch immer. Es waren sogar einmal kanaanitische Jungfrauen, die als Hebopfer dargebracht wurden. Diese Hebopfer, die kamen zum Tempel. Dann hat man zum Beispiel das Geld oder die Früchte genommen und hat es emporgehoben und hat gesagt, das gehört dem Herrn. Und hat es in den Tempel gegeben. Also unterscheidet sich zu den Brandopfern dahingehend, dass man es nicht verbrannt hat. Also man hat es nur gezeigt und hat es dann in den Tempel hineingebracht. So Schwenkopfer oder Hebopfer, die sozusagen vor dem Herrn emporgehoben worden sind, die dann aber nicht verbrannt wurden, sondern die in den Tempel eingelegt worden sind. Hebopfer sind zum Beispiel sämtliche freiwilligen Gaben, die ich gebe. Ich verbrenne ich da nicht, sondern die gebe ich in den Tempel, aber heb sie vorher oder schwenk sie vorher und zeige, die sind für den Herrn. Jetzt ein Hebopfer zum Beispiel, der Zehnte war eins. Der Zehnte war ein Hebopfer, das natürlich nicht freiwillig war. Es war gefordert, es war ein, sollte gegeben werden, dieser Zehnte, und jeder musste den geben, aber der wurde nicht verbrannt, der Zehnte. Also macht ja keinen Sinn, auch heute verbrennen wir den Zehnten ja nicht. Auch wenn manch eine andere Meinung ist. Die geben wir ja auch nur in die Gemeinde hinein, wir geben den Zehnten dort hinein und dort wird er eingesetzt. Dort soll er dienen, im Heiligtum, in der Gemeinde heute. Also das Hebopfer musste aber mit Salz gesalzen werden. Jetzt, wenn ich meine Früchte gebracht habe oder was auch immer ich gebracht habe und ich habe es nicht gesalzen, dann war es trotzdem ein Opfer, aber es war nicht angenehm bei Gott. Also es gibt Opfer, die kann Gott annehmen und es gibt Opfer, die kann Gott nicht annehmen. Ich kenne das zum Beispiel bei Kain und Abel, nicht wahr? Ein Opfer wurde angenommen, das andere Opfer konnte nicht angenommen werden. Jetzt die Frage, wenn wir da von Opfern sprechen und freiwillige Gaben und vielleicht Zehnten und was man da alles geben kann, was für Opfer geben wir eigentlich heute? Ist der Text für uns überhaupt interessant? Was für Opfer geben wir heute?
Unsere Zeit,
genau. Wir geben Zeit. Gaben und Talente, genau. Wir setzen das ein, was Gott uns gegeben hat. Versuchen das sogar weiterzuentwickeln, um es einzusetzen. Zum Beispiel eben gerade hier bei den Musikanten gesehen.
Ja. Demut und Gehorsam.
Demut und Gehorsam, genau. Also ich ordne mich auch unter Strukturen. Aha, ja. Und noch viele andere Dinge, die wir können das mal bei Paulus lesen. Paulus Brief, also an die Hebräer, im 13. Kapitel, da erwähnt er ein paar Opfer. Woher wissen wir, dass der Hebräer von Paulus geschrieben ist? Ellen White schreibt es. Das ist ein Brief von Paulus an die Hebräer. Hebräer 13, Vers 15 und 16. Hebräer 13, 15 und 16. Paulus sagt, durch ihn lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Wohl zu tun und mitzuteilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Hier sind drei Opfer sind hier genannt. Welche drei Opfer sind es?
Lobpreis.
Lobpreis. Also die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Dankeschön, Gutes tun. Und mitzuteilen. Also mitteilen ist nicht das, was wir heute meinen mit, ich teile jemandem irgendwie Nachricht mit. Also Lob geben, ich preise Gott, ich bekenne seinen Namen, das ist ein Opfer. Dann Gutes zu tun, also ich tue meinem Nächsten etwas Gutes. Und mitzuteilen im Sinne von, ich teile die Dinge, die ich habe, mit den anderen. Also wenn Gott mir etwas gibt, teile ich das. Also das sind Opfer, das sind ja wirklich Opfer, die ich bringe. Aber die gefallen Gott wohl, heißt es hier. Und das sind Opfer, die dem Herrn gefallen. Allerdings müssen diese Opfer auch gesalzen werden. Jedes Opfer, das ich bringe, muss gesalzen werden. Es gibt kein Opfer, das nicht gesalzen wurde. Jedes Opfer musste gesalzen werden. Ohne Salz ist es wertlos. Also dem anderen Gutes zu tun, mitzuteilen, Gott zu loben, Gott zu rühmen mit meinen Worten, mit meinen Lippen, ist was Gutes. Und es kann ein angenehmes Opfer sein bei Gott, es kann aber auch ein schlechtes Opfer sein. Also eins, das nicht angenommen werden kann. Zum Beispiel, wenn ich meinem lieben Nachbarn seine Einkaufstaschen in den fünften Stock trage, weil ich sehe, dass sie verdammt schwer sind, und ich nehme diese Taschen und renne damit den fünften Stock hoch, stelle sie ihm hin und sage, weil ich ein guter Christ bin, habe ich das gemacht. Das ist ein Opfer, das ist wirklich ein Opfer. Die schweren Taschen da hochzubringen. Aber das kann angenehm sein vor Gott und das kann nicht angenehm sein vor Gott. Es ist angenehm vor Gott, wenn da Salz drauf ist, und es ist nicht angenehm vor Gott, wenn da kein Salz drauf ist. Aber jetzt versteht mich nicht falsch, bitte salzt jetzt nicht die Einkaufstaschen eurer Nachbarn. Wir werden gleich gucken, was es meint. Aber ein Opfer ist es in jedem Fall. Es ist auf jeden Fall ein Opfer, das ich gebracht habe, indem ich die schweren Tüten da hochgebracht habe. Aber es kann wohlgefällig sein oder nicht wohlgefällig. Wir schauen mal, was das mit dem Salz auf sich hat. Was meint dieses Salz? Wir gehen in Markus 9 und da wird Christus jetzt erklären, wir werden das gleich verstehen, was dieses Salz ist. Markus 9. Wir hatten ja vorher schon von Christus gelesen, dass Christus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Und jetzt wird es ein bisschen konkreter. Markus 9 und hier die letzten beiden Verse, Vers 49 und Vers 50. Hier heißt es, denn jeder muss mit Feuer gesalzen werden, wie jedes Opfer mit Salz gesalzen wird. Das Salz ist etwas Gutes, wenn aber das Salz salzlos wird, womit wollt ihr es würzen? Habt Salz in euch und haltet Frieden untereinander. Ein jeder von euch muss mit Feuer gesalzen werden. Was meint denn das? Gesalzen, aber mit Feuer? Das kennen wir nicht, wa? Das wolltest du schon auch sagen. Oder? Der Heilige Geist in der Apostelgeschichte, Pfingsten, fiel wirklich der Heilige Geist auf die Jünger. Feuer fiel auf sie vom Himmel. Sie wurden wirklich mit Feuer gesalzen. Das ist interessant, weil der Heilige Geist hat viele Symbole, die sich auf ihn beziehen in der Bibel. Zum Beispiel das Wasser, aber hier auch das Feuer. Sie mussten mit Feuer gesalzen werden. Das Feuer fiel auf sie, sie waren mit Feuer gesalzen. Was genau ist denn da passiert in ihm? Paulus beschreibt das in Römer 5, Vers 5. Für alle, die mitschreiben, Römer 5, Vers 5. Da sagt Paulus, was damals passiert ist. Und Paulus beschreibt hier, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Die Liebe Gottes wurde ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Die Liebe Gottes kam in unsere Herzen. Wenn wir Gott mit einem Wort beschreiben würden, welches würden wir nehmen? Liebe wahrscheinlich, überall auf der Welt, alle immer sagen die Menschen Liebe. Und es macht ja auch Sinn, Johannes sagt es ja selber, 1. Johannes 4, 16, nicht wahr? Gott ist Liebe. Also die Liebe wurde in unsere Herzen ausgegossen. Christus zog in unser Herz ein. Es hat sich also etwas geändert in uns. Wir wurden mit Feuer gesalzen. Liebe fiel in unser Herz hinein. Nun, wenn ich Opfer bringe und ich bringe sie mit Salz, sind sie angenehm vor Gott. Bringe ich sie ohne Salz, sind sie nicht angenehm. Es ist trotzdem ein Opfer. Versteht mich nicht falsch. Es ist immer noch ein Opfer. Ich kann meinem Nachbarn die schweren Einkaufstüten in den fünften Stock tragen. Ich kann das mit Salz machen und ohne Salz. Ich kann es mit Liebe machen oder ohne Liebe. Tue ich es, weil ich sage, weil ich ein guter Christ bin, muss ich das jetzt tun? Dann ist es ein Opfer. Aber nicht angenehm bei Gott. Tue ich es aus Liebe zu Gott oder aus Liebe zu meinem Nachbarn, liebt Gott dieses Opfer. Das Gleiche zum Beispiel bei meinem Zehnten. Ich kann meinen Zehnten geben und ich kann meinen Zehnten geben aus Liebe. Gott liebt dieses Opfer. Oder ich kann meinen Zehnten geben, weil ich meinen Zehnten geben muss. Ich kann meine tägliche Andacht machen, weil ich meine tägliche Andacht machen muss. Oder ich kann meine tägliche Andacht machen, weil ich Gott liebe. Ich kann Gutes und Schlechtes tun. Das hängt damit zusammen, ob das Opfer angenehm ist bei Gott oder nicht angenehm ist bei Gott, ob es aus Liebe kommt. Ob ich es mache, weil ich es machen muss, ob ich jeden Sabbat in den Gottesdienst gehe, weil es halt Sabbat ist und ich jeden Sabbat in den Gottesdienst gehen muss als guter Adventist. Oder weil ich mich darauf freue, auf die Gemeinschaft mit meinen Geschwistern und auf diese besondere Zeit mit Gott. Es ist in jedem Fall ein Opfer, ob das nun Zeit ist oder materielle Dinge, was auch immer ich da opfer. Aber ob es ein Opfer ist, das vor Gott angenehm ist, entscheidet die Motivation in meinem Herzen, ob da Liebe drin ist. Und Paulus, der geht sogar noch einen Schritt weiter. Paulus macht das so extrem, hört euch den Text mal an, ganz berühmter Text, 1. Korinther, Kapitel 13. Schau, wie extrem Paulus das ausdrückt. Wir lesen die ersten drei Verse. Der dritte hat es dann in sich. 1. Korinther 13, 1 bis 3. Paulus sagt, wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützt es mir nichts. Paulus sagt sogar, wenn ich all meinen Besitz nehme, alles, was ich habe, und ich gebe das den Armen, aber ich tue das nicht aus Liebe, dann nützt es wie viel? Nichts. Das war ein Riesenopfer, aber es nützt gar nichts. Wenn ich sogar den Märtyrertod sterbe, ich werde verbrannt. Paulus sagt, wenn ich meinen Leib hingebe, dass ich verbrannt würde, und er tut es nicht aus Liebe, dann nützt es ihm nichts. Nur um als Märtyrer dazustehen, sein Leben zu geben, nützt nichts, wenn es nicht aus Liebe kommt. Die Liebe tut in uns alles, also Christus bewirkt alles in uns. Deswegen gehört auch alle Ehre ihm. Christus in uns. Und das war nichts Neues, was eingeführt wurde. Das kannten die Menschen bereits im Alten Testament. Denn in Micha 6 lesen wir davon, in Micha 6, dass Gott das schon immer gefordert hatte von der Gemeinde. Micha 6 und hier die Verse 6, 7 und 8. Da heißt es, Micha 6, 6 bis 8, Womit soll ich vor den Herrn treten? Mich beugen vor dem erhabenen Gott? Soll ich mit Brandopfern, mit einjährigen Kälbern vor ihn treten? Hat der Herr Wohlgefallen an Tausenden von Widdern oder an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen geben für meine Übertretung, die Frucht meines Leibes für die Sünde meiner Seele? Es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Was anderes als Recht zu tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott? Es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was Gott von dir fordert. Was anderes als Liebe üben, Recht zu tun und demütig wandeln mit deinem Gott. Auch hier wussten die Menschen im Alten Testament, es geht nicht darum, wie viel Öl und wie viel Widder und wie viel Opfer ich bringe. Es ging darum, dass ich Liebe übe, dass ich demütig bin vor Gott. Diese Dinge, auf die kommt es Gott an. Dann kann mein Opfer auch angenehm sein vor ihm. Denn ich kann ja auch Tausende von Widdern bringen. Das wurde immer wieder gemacht in Israel. Opfertiere, viele, viele. Bei der Einweihung des Tempels, ganz viele, aber auch später haben Könige viele Opfer gebracht. Und manchmal sagte Gott, ich kann eure Opfer nicht leiden. Ich mag sie nicht ansehen. Denn was ich möchte, ist Herzensumkehr. Tut das, was ihr tut, aus Liebe. Und nicht, weil es da steht. Nicht, weil ihr es tun müsst. Das hatten wir heute Morgen auch in der Sabbatschule. Der Sabbatschullehrer hat das auch erwähnt, dass es wichtig ist, dass wir die Dinge, die wir tun, dass die, wenn wir Sachen geben, zum Beispiel, dass sie aus Liebe geben. Da angemahnt das bei den Pharisäern oft so aussah, dass sie es nicht taten. Sie haben ja den Zehnten von allem gegeben. Nicht wahr? Von jeder Minze, von alles, was sie hatten. Das war ja auch richtig. Problem, sie taten es ohne Liebe. Sie hatten keine Liebe zum Nächsten. Und das war zwar ein Opfer, aber Gott konnte da nicht wohlgefällig draufblicken. Die Dinge müssen aus Liebe kommen. Interessanterweise sagt Christus auch, woran man seine Gemeinde erkennen wird. Woran erkennt man laut Jesus Christus seine Gemeinde? Dass sie Liebe untereinander haben. Das heißt, man erkennt uns nicht daran, dass wir die ganze Wahrheit haben. Das ist toll. Alles, was wir haben, was wir schon von der Urgemeinde, von den Protestanten, von den großen Reformationsbewegungen, was wir alles übernommen haben, plus das, was wir selber noch erarbeitet haben, ist gewaltig viel. Wir haben eine ganze Menge Wissen und Erkenntnis. Aber daran wird man uns nicht erkennen. Sondern man erkennt uns an der Liebe, die wir untereinander haben. Denn wenn wir alles wissen, aber keine Liebe haben untereinander, wie sehen wir dann aus? So ein bisschen wie Pharisäer, oder? Die wussten wirklich alles. Jeder Pharisäer musste bis zum Alter von 10 Jahren, wenn ich Pharisäer werden wollte, bis zum Alter von 10 Jahren musste ich die ersten 5 Bücher Mose auswendig kennen. Bis zum Alter von 14 Jahren das ganze Alte Testament. Das heißt zum Beispiel Josef von Arimathea, Nikodemus oder Saulus von Tarsus, die kannten alle die ganze Bibel, die damalige Bibel, komplett auswendig. Das waren alles Pharisäer. Das war ein ganz hartes Studium. Wenn du es geschafft hattest, mit 14 Jahren das Alte Testament auswendig aufsagen zu können, wurde es abgefragt, dann konntest du die Laufbahn des Pharisäers einschlagen. Nun, all die großen Pharisäer, die wir hier kennen, in der Bibel, die kannten die Texte alle auswendig und die alle gelernt. Deswegen konnte Paulus auch so frei zitieren, ständig aus dem Alten Testament. Aber was nützt das, wenn ich das zwar alles kenne, ganze Erkenntnis habe, aber ich habe keine Liebe zu den Menschen und zu Gott. Ich tue die Dinge immer nur aus Eigenliebe, weil ich da irgendwas von habe. Daran wird man uns nicht erkennen, sondern an der Liebe, die wir untereinander haben. Für die, die das mitschreiben wollen, wir schlagen das nicht auf, das war Johannes 13, 34 und 35. Johannes 13, 34, 35. Aber wir gucken jetzt gemeinsam in Kolosser 4, Vers 6. In Kolosser 4, Vers 6. Wie heißt es jetzt? Paulus wieder, der sagt, euer Wort sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Euer Wort sei allezeit mit Salz gewürzt. Nun heißt das jetzt, dass ich, wenn die Menschen in Kontakt kommen, egal was ich sage, egal wo ich bin, ich muss immer noch so ein bisschen Evangelium mit reinschmeißen. Oder sagt das, egal mit wem ich spreche, ob mit meinem Freund oder mit meinem Feind, ich soll in Liebe sprechen. mit Salz gewürzt. Eure Rede sei mit Salz gewürzt. Sie sei in Liebe. Manchmal wird dieser Text ein bisschen missverstanden. Wir sollen, egal ob mit Freund oder Feind, immer in Liebe sprechen. Jetzt, alles, was wir tun, muss aus Liebe sein, damit es angenehm ist vor Gott. Kein Opfer, kein Opfer kann von Gott angenommen werden, wenn es nicht aus Liebe kommt. Wenn ich irgendein anderes Motiv habe, ist es nicht angenehm vor Gott, auch wenn es alles Opfer sind. Nun, was mache ich denn? Vielleicht bist du in der Situation, sagst, das ist ja schön, das zu hören. Jetzt habe ich all die Jahre immer diese Dinge gemacht und jetzt weiß ich gar nicht, sind meine Opfer angenehm vor Gott? Ich habe versucht, mit meinen Nachbarn jeden Tag immer noch so ein bisschen Evangelium mit reinzuschmeißen. Irgendwie bin ich immer auch immer den Sabbat hier zur Gemeinde gekommen, ich habe meine täglichen Andachten gemacht, ich habe den Zehnten gegeben, ich habe all das gemacht. Aber habe ich das wirklich aus Liebe gemacht? Oder habe ich das gemacht, weil ich es machen muss? Nun, was ist, wenn ich all diese Dinge, die ganze Zeit, den Einsatz, die Dinge, die ich in die Gemeinde investiert habe, gar nicht aus Liebe gemacht habe? Kann das sein, wenn ich das überprüfe? Gibt es Dinge, die ich vielleicht einfach nur mache, weil ich sie machen muss, aber wo gar keine Liebe hintersteht? Dann sind das auf jeden Fall Opfer, die können vor Gott nicht angenehm sein. Nun, wie komme ich da raus? Wie kann ich das ändern, wenn ich weiß, ich bringe Opfer, aber ich weiß nicht genau, ob sie Gott gefallen können, weil da vielleicht Salz drauf fehlt? Da hat Jesus Christus die Lösung für uns. Und die ist wunderbar. In Lukas 11 ist nämlich eigentlich ganz einfach, was wir machen sollen, wenn es so um uns steht. Lukas 11. Und wir lesen hier Vers 13. Da heißt es, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Nun, wenn mir Liebe fehlt zu den Dingen, die ich tue, ich weiß ja alles, was ich alles tun soll, aber manchmal fehlt mir die Liebe dazu. Also mir fehlt zum Beispiel die Liebe, hier in der Gemeinde irgendwo einzubringen. Mir fehlt die Liebe, meinem Nachbarn von Christus zu erzählen. Mir fehlt die Liebe, meinen Zehnten zu geben. Mir fehlt die Liebe, meine tägliche Andacht zu haben. Wenn das der Fall ist, was soll ich dann machen laut Jesus Christus? Beten, oder? Ich bitte den Herrn, dass er mich mit Feuer salzt. Bitte gib mir Liebe ins Herz. Denn ich tue zwar Dinge, oder vielleicht tue ich auch Dinge nicht, aber ich möchte sie gerne tun, aber es nicht aus Pflicht, nicht weil ich es tun muss, sondern ich möchte es aus Liebe zu dir machen oder aus Liebe zu meinem Nächsten. Also bitte ich Gott, bitte salze du mein Herz. Leg deine Liebe in mein Herz hinein für diese Dinge, damit ich es gerne mache. Damit diese Opfer auch angenehm sind vor dir. Das ist wunderbar. Das macht mir dann Freude und Gott macht es Freude. Wenn Gott das in mein Herz tut. Also wenn ich feststelle in meinem Leben, da sind Dinge, die mache ich nur aus Routine, oder das sind Dinge, an denen habe ich überhaupt keine Freude, die tue ich trotzdem, dann soll ich Gott darum bitten, dass er mir Liebe dazu ins Herz gibt. Den Heiligen Geist, den gibt er denen gerne, die ihn fragen. Es war doch interessant, wir hatten doch vorhin gelesen, dass als Elisa dieses Wasser veränderte, er nahm eine neue Schale und tat Salz hinein. Und genau das ist das Geheimnis, um den Geist oder das Wasser in der Stadt zu verändern. Und ich sehe, dass da eine Stadt, die ist ganz weltlich, total im Geist der Welt, und ich möchte sie verändern, dann nimm eine neue Schale und tu Salz hinein. Das Salz wird dann da heraus in das Wasser gehen. Nun, eine neue Schale, was meint das wohl? Was für ein Symbol ist eine Schale in der Bibel? Paulus spricht davon. Wir haben aber diesen Schatz nicht in irdenen Gefäßen, damit die ganze Macht, die ganze Herrlichkeit aus Gott kommt. Das ist 2. Korinther 4,7. Da spricht Paulus von uns und sagt, wir haben den Schatz, den Heiligen Geist in irdenen Gefäßen, in unserem Körper. Und jetzt sagt Elisa, bringt mir eine neue Schale. Also wenn die Schale das Symbol ist für den Menschen und da soll Salz hinein, jetzt sagt das aber eine neue Schale, ist ein Mensch, der von Neuem geboren ist. Ein Mensch, der Christus im Leben angenommen hat. Eine neue Schale, Salz hinein, also der Geist Gottes hinein, Liebe. und das zu diesem Wasser bringt. Das ist der Geist der Welt. Und du bringst diese neue Schar, diesen neuen Menschen mit der Liebe Gottes. Was passiert? Wenn der Heilige Geist in dir wird zu einer Quelle werden, der bis ins ewige Leben sprudelt. Er geht über. Menschen werden in dir den Charakter Gottes sehen. Sie werden das sehen, werden davon angesteckt werden und werden auch in ihrem Leben sagen, vielleicht sollte ich mir mal Gedanken drüber machen, wer Jesus Christus ist. Wenn Jesus Christus wirklich so ist wie der da oder der da, dann scheint Jesus Christus ein guter Mensch zu sein. Vielleicht sogar Gott. Vielleicht ist er wirklich der Christus. Und die Menschen schauen. Denn man wird uns nicht erkennen an unseren Worten. Man wird uns erkennen an unserer Liebe zueinander. Und Christus sagt, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Sehen sie das in uns? Gibt es einen Automatismus, denn der Heilige Geist in uns, der in uns ist, wird auch in den Herzen der anderen wirken. Sie werden den Vater im Himmel preisen. Dieses Salz. Und jetzt ganz kurz zum letzten Viertel meiner Predigt werde ich ganz kurz in ein ganz spannendes Thema einsteigen, was damit was zu tun hat. Der zweite Teil, von dem ich vorhin sprach, im letzten Viertel. Wir gehen mal gemeinsam in 1. Petrus 2, Vers 9 und 10. Ist ein bisschen schwieriger jetzt. 1. Petrus 2, Vers 9 und 10. Aber ein Text, der mir so wichtig ist, weil er oft vergessen wird. 1. Petrus 2, Vers 9 und 10. Hier sagt Petrus zu der Gemeinde, also zu uns: Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugend dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Nun, wie nennt Petrus uns in diesem Text? Was sagt er? Wer sind wir? Ein auserwähltes Geschlecht, genau. Ein königliches Priestertum. Also wir sind scheinbar auserwählt auf dieser Erde, wir sind auserwählt und wir sind ein königliches Priestertum. Nun, wenn Gott der König der Könige ist und wir ein königliches Priestertum sind, dann ist es für uns natürlich ganz interessant. Ich meine, das klingt ja schön, dieser Text. Aber was genau meint das? Ich meine, wer sagt zu euch schon, ihr seid übrigens ein Priestertum? Dann muss ich ja wissen für mich, was macht ein Priester? Wofür ist der Priester eigentlich gut? Was waren die großen Aufgaben der Priester? Das Volk führen, genau, das Volk lehren, das Volk zu unterweisen, genau. Den Opferdienst, genau, das Volk zu Gott zu bringen, also den Menschen wieder mit Gott zu verbinden, nicht wahr? Der Dienst im Tempel. Diese beiden Dinge waren eigentlich die großen Aufgaben der Priester. Das erste, das Volk zu lehren und zu unterweisen. Und das zweite, den Menschen wieder mit Gott zu verbinden. Jetzt das ist das, was ein Priester tun soll. Und jetzt sagt Petrus, ihr seid ein königliches Priestertum. Ihr habt also zwei Aufgaben. Jetzt Gott ist so wundervoll in seiner Bibel, was er uns da sagt, was er uns da schreibt. Er hatte vorhin gesagt, legt euch so ein Bändchen rein, nicht wahr? Wir kommen jetzt auf dieses Bändchen zurück. Wir gehen jetzt in 4. Mose 18 und wir hatten dort vorhin Vers 19 gelesen. Also, was gibt Gott seinen Priestern? Jetzt lesen wir aber nicht Vers 19, jetzt lesen wir 4. Mose 18, Vers 12. Was hat Gott seinen Priestern gegeben? Da heißt es, 4. Mose 18, Vers 12, alles Beste vom Öl und alles Beste vom Most und Korn, ihre Erstlinge, die sie dem Herrn opfern, habe ich dir gegeben. Welche drei Dinge hat Gott den Priestern hier gegeben? Was soll den Priestern gehören? Ja, welche drei? Die? Der Most oder der Wein, genau, Most und Wein. Was noch? Öl, Symbol für den Geist, genau. Und? Korn. Korn, Getreide. Na, wofür stehen diese Dinge? Wofür steht Öl? Hat der Bruder schon gesagt. Öl ist ein Symbol in der Bibel für den Geist, nicht wahr? Wir wissen das zum Beispiel, als David gesalbt wurde, goss Samuel Öl auf ihn und heißt, der Heilige Geist kam über ihn. Also Öl ist ein Symbol für Geist. Also den Geist haben wir bekommen und der Geist soll in uns zu einer Quelle werden, der bis ins ewige Leben sprudelt. Er soll von uns auch auf andere Leute übergehen. Also er soll sozusagen ansteckend sein, der Geist. Also der Geist ist uns gegeben, der Geist ist in euren Herzen. Ihr seid ein Tempel des Heiligen Geistes, er wohnt in euch. Das ist das Erste, was Gott seinem Volk gegeben hat, seinen Priestern, seinem königlichen Priestertum. Das Zweite ist Korn. Was ist das für ein Symbol? Wofür steht Korn? Brot, genau. Wofür steht Brot? Für das Wort Gottes, nicht wahr? Denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Matthäus 4,4. Also das ist ein Symbol, auch im Manna können wir es erkennen. Dieses Brot, ein Symbol für das Wort Gottes. Ist euch das Wort Gottes anvertraut als Priester? Absolut. Die meisten von euch haben es gerade in der Hand, nicht wahr? Hat Gott euch darin unterrichtet durch seinen Heiligen Geist? Absolut. Ihr versteht mehr aus der Bibel als die meisten anderen Menschen auf der Welt. Er hat euch dieses Wort anvertraut, damit ihr es auch gebraucht. Ihr sollt das Volk auch unterrichten. Ihr sollt den Menschen auch helfen. Durch Wort und Tat, indem ihr das lebt, was dort steht. Es wurde euch anvertraut, dieses Wort, und Gott hat dieses Wort behütet über all die Jahrtausende. Und jetzt haben wir das Öl, also den Geist, Korn, das Wort. Und jetzt bleibt noch der Wein oder der Most. Wein und Most, wo taucht das auf?
Abendmahl.
Beim Abendmahl, nicht wahr? Beim Abendmahl. Was sagt Christus da? Was ist das? Das Blut, das für euch vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Also es ist auch ein Symbol, Most oder Wein, ist ein Symbol für das Blut Jesu, das vergossen wurde, um uns die Sünden zu vergeben. Wurde uns das Blut Jesu Christi anvertraut? Wurden unsere Sünden vergeben? Ja, wurden. Jetzt werden sie euch aber gegeben. Ihr sollt die Sachen ja zum Segen für Menschen einsetzen, wie Öl und Korn, auch den Most. Jetzt, ich kann das Wort Gottes weitergeben. Das kann ich machen. Ich kann das Brot weitergeben. Es vermehrt sich sogar, wenn ich es weitergebe, nicht wahr? Das ist wunderschön. Wenn ich andere Leute unterrichte, werde ich auch selbst bereichert. Ich kann das Öl weitergeben. Es wird in mir zu einer Quelle werden, das bis ins ewige Leben sprudelt. Und auch andere Menschen werden den Geist Gottes empfangen. Aber den Wein? Ich meine, kann ich anderen Menschen die Schuld vergeben?
Das ist ja auch nur als Erinnerung gedacht. Das ist ja nicht buchstäblich, sondern einfach als Erinnerung an das, was Jesus getan hat. Und das soll ja nicht den Leuten weitergeben, dass es einfach was gibt, was sie von ihren Sünden befreit.
Das Abendmahl, nicht wahr? Ein Erinnerungsmahl. Danke. Lass uns mal Hiob aufschlagen, Hiob 1, Vers 5. Hiob 1, Vers 5. Nun, Hiob hatte eine Anzahl Kinder. Wie viele Kinder hatte Hiob am Anfang? Derer waren es 10, ich war 7 Jungs und 3 Mädchen. Und die waren jetzt zum Fest zusammengekommen. Und jetzt sagt Hiob 1, Vers 5 hier, wenn dann die Tage des Festmahls zu Ende waren, ließ Hiob sie holen und heiligte sie. Er stand früh am Morgen auf und brachte Brandopfer dar für jeden von ihnen. Denn Hiob sagte sich, vielleicht könnten meine Kinder gesündigt und sich in ihrem Herzen von Gott losgesagt haben. So macht es Hiob alle Zeit. Also Hiob opfert hier, also Brandopfer, also zur Sündvergebung für seine Kinder. Hiob bringt also Tiere für seine Kinder, denn es könnte ja sein, dass seine Kinder sich in ihrem Herzen von Gott losgesagt haben. Jetzt, Moment. Kann Hiob denn die Sünde seiner Kinder vergeben? Das, bitte? Er hält eine Fürbitte, nicht wahr? Er bringt ein Brandopfer da für jemand anderes. Das ist aber sonderbar, was er da macht. Funktioniert das, was Hiob da tut? Wir gehen mal in Hesekiel und gucken uns in Kapitel 14 die Verse 19 und 20 an. Hesekiel 14, 19 und 20. Hesekiel 14, 19 und 20. Gott sagt, Oder wenn ich die Pest in dieses Land senden und meinen grimmigen Zorn mit Blut darüber ausgießen würde, dass ich Menschen und Vieh daraus vertilgte und Noah, Daniel und Hiob wären darin, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, sie könnten weder Sohn noch Tochter retten, sondern sie würden durch ihre Gerechtigkeit nur ihre eigene Seele retten. Hier werden drei Leute aufgezählt. Noah, Daniel und Hiob. Interessant übrigens, das war zu Daniels Lebenszeit geschrieben. Also Daniel lebte, als das geschrieben wurde. Noah, Daniel und Hiob. Also Hiob könnte durch seine eigene Gerechtigkeit doch seine Kinder nicht retten. Nur seine eigene Seele. Also, warum opfert er dann Opfer? Ich meine, er hätte doch einfach bitten können für seine Kinder. Aber er opfert jetzt Opfer zur Schuldvergebung für seine Kinder. War Hiob ein weiser Mann oder war er ein Narr? Er war ein weiser Mann, er war der weiseste Mann des Ostens. Sogar die Prinzen verbeugten sich vor ihm und die Fürsten standen auf, wenn er kam. Also er war die Weisheit, die es damals überhaupt gab im Osten. Es war Hiob. Hiob wusste ganz genau, was er tat. Er opferte Brandopfer für seine Kinder, obwohl Gott sagt, durch seine eigene Gerechtigkeit kann er nur seine eigene Seele retten, nicht noch seine Kinder. Und was hat Hiob da getan? Wie war das? Weil Jesus Christus, als Christus am Kreuz starb, er hing am Kreuz, und was sagt er dann noch? Dankeschön. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wer hat ihn da ins Kreuz geschlagen? Die römischen Soldaten. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er bittet um Schuldvergebung für die Römer. Tatsächlich, kurze Zeit später, der römische Hauptmann bekannte sich zu Christus. Jetzt Stephanus, als der gesteinigt wurde, was sagt er? Vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Er bittet um Vergebung, um Schuldvergebung für die Leute um ihn herum. Hiob bittet um Schuldvergebung für andere, Christus bittet um Schuldvergebung für andere und Stephanus bittet um Schuldvergebung für andere. Das ist interessant, dass diese drei Persönlichkeiten, insbesondere Jesus Christus, uns das zeigt. Nun, wieso kann ich wirklich jemandem die Schuld vergeben? Und das ist wichtig für uns zu lernen. Das ist heute viel in Vergessenheit geraten. Was meint das? Nun, was kann ich tun durch das Blut Jesu Christi? Uns ist ja der Most anvertraut, das Blut anvertraut. Was können wir damit tun? Nun, ich kann niemanden in den Himmel beten. Wenn ich für meinen Bruder, der Christus nicht annimmt, und ich bitte für ihn, bitte Vater, vergib ihm seine Schuld, er kennt dich nicht, er weiß nicht, was er tut, bringe ich ihn damit nicht in den Himmel. Das kann ich nicht. Ich kann was anderes tun. Ich kann sein Herz frei machen. Denn so ein Herz ist in Sünden verstrickt. Ist also gefangen, das Herz des Menschen ist gefangen. Der Satan versucht, Fesseln der Sünde rumzulegen, damit wir in Knechtschaft der Sünde sind. Sind wir gefangen. Jetzt habt ihr mal versucht, jemandem eine Bibelstunde zu geben, ohne vorher um Schuldvergebung für ihn zu bitten. Dann könnt ihr die beste Bibelstunde eures Lebens halten und euer Gegenüber denkt an das Fußballspiel am Abend oder an irgendwas, an den Spielfilm, der gerade läuft. Weil sein Herz gefangen ist von irgendwas. Du redest mit ihm über Christus, aber er kann sich nicht konzentrieren. Jetzt musst du erstmal sein Herz befreien. Wie machst du das? Durch das Blut Jesu Christi, das dir anvertraut ist. Du bittest um Schuldvergebung für ihn. Bitte vergib ihm, denn er kennt dich nicht, er weiß nicht, wer du bist. Und jetzt, was du jetzt machst, du bittest ihn damit nicht in den Himmel, das kannst du nicht. Du löst die Fessel der Sünde. Die Folge davon ist, dass sein Herz frei ist. Der Psalmist nennt das, Herr, stelle meine Füße auf weiten Raum. Also was ich tue, ich öffne den Kerker, der Mensch ist sozusagen frei. Und er kann sich jetzt frei entscheiden zu Christus oder zum Geist der Welt, zur Sünde. Und das ist das war was Neues. Wenn ihr ihm von Christus erzählt und der ist in der Welt gefangen, der hält euch für verrückt, der hält euch für Narren. Weil er dreht sich um seine Sachen und darauf konzentriert er sich auch. Wenn jetzt sein Herz aber frei ist, jetzt kann er sich das anhören und kann frei entscheiden, ohne abgelenkt zu sein, will ich der Sünde weiterhin folgen oder will ich Christus folgen? Also es findet was in ihm statt. Sein Herz wird plötzlich befreit durch das Blut Jesu Christi, das ja auch für ihn vergossen wurde. Also wir können um Schuldvergebung für andere bitten. Damit bringe ich ihn allerdings nicht in den Himmel. Denn um in den Himmel zu kommen, muss er eine Entscheidung treffen für Christus. Denn Christus ist der einzige Weg zum Vater. Durch die Schuldvergebung erleichtern wir ihm, dass der Heilige Geist plötzlich Zugang hat. Und zwar massiv. Denn sein Herz ist nicht mehr gefangen. Christus drückt das so aus, in einem ganz, ganz spannenden Vers, der oft fehlinterpretiert wird. Wir gucken uns den mal an. Johannes Kapitel 20. Johannes 20. Und wir lesen hier Vers 21, 22 und 23. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen: Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Empfangt Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Und Christus kommt zu seinen Jüngern und sagt: Empfangt Heiligen Geist. Und dann sagt er: Wem ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Und man müsste sagen: Wow, was für eine große Verantwortung. Aber genau das hat Christus seinen Priestern gegeben. Welchem ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Ich löse die Fesseln wirklich. Das Herz des Menschen ist dann frei. Jetzt ist er aber noch nicht bei Gott. Jetzt muss ich ihm helfen, jetzt muss ich ihn unterweisen. Also der Priester hatte zwei Aufgaben. Den Menschen zu Gott zu führen, durch das Opferlamm. Und das andere ist, ihn zu unterweisen. Und das ist das, was wir Bibelstunden nennen. Wir bitten für die Menschen, die in Sünde sind, die festgefangen sind, die da verstrickt sind, befreien diese Fesseln und erklären ihnen, wer Christus ist. Nur eins von beiden bringt nichts. Wenn ich nur die Fesseln löse, dann wird er sich sofort wieder für die Sünde entscheiden. Wenn ich ihm nur von Christus erzähle, ohne sein Herz zu befreien, dann wird er mich für einen Narren halten. Also ich muss sein Herz öffnen und dann muss ich ihn unterweisen. Der Heilige Geist muss dort nun hinein und er wird sein Lehrer sein. Ich werde sprechen, ich werde ihm eine Bibelstunde geben, aber der Heilige Geist wird ihn unterweisen im Herzen. Jetzt diese Macht, die Christus uns gegeben hat, ist groß. Wir können damit Menschen, sogar so weit, sogar Menschen, die in Abhängigkeiten sind, zum Beispiel im Alkoholismus gefangen, selbst die können freigemacht werden durch das Gebet. Wenn ihr Herz darin gefangen ist und sie sich nur darauf konzentrieren können, durch das Blut Jesu Christi können sie davon befreit werden. Aber dann müssen sie sich entscheiden für Christus. Ellen White schreibt sogar, dass viele Menschen verloren gehen, nur weil wir nicht für sie beten. Welchen ihr die Sünden vergebt, den sind sie vergeben. Welchen ihr sie behaltet, den sind sie behalten. Als Priester Gottes auf dieser Welt in der heutigen Zeit haben wir eine Riesenverantwortung. Und wir können durch das Blut Jesu Christi, das ja auch für die Menschen vergossen ist, ihre Herzen befreien und dann ihnen helfen, Christus zu finden. Entscheiden müssen sie sich selber. Aber auch Hiob hat nichts anderes gemacht. Sie könnten ja in ihrem Herzen gesündigt haben, also hat er dafür gesorgt, dass ihr Herz immer frei ist. Und so konnte der Geist Gottes sie zurückholen. Ich will euch ganz kurz eine kleine Geschichte erzählen von einer Freundin. Sie wohnt in einem Mehrfamilienhaus, mehrere Etagen. Und in ihrer Etage waren vier Wohnungen. Sie wohnte Mitte rechts und ganz links die Wohnung, die war frei, eine Weile. Und irgendwann zog da mal jemand ein, aber die Nachbarn kannten den nicht. Und auch sie hat den nie gesehen. Ein einsam, alleinstehender Herr. Und immer als sie nach Hause kam, hat sie mal gehört oder mal geguckt, ob sie irgendjemand im Haus sieht, aber er war nie da. Und es war auch immer total still in seiner Wohnung. Kein Nachbar kannte ihn, niemand hat ihn je gesehen. Eines Nachts kam sie mal spät nach Hause und da kam er. Er kam nämlich immer nur nachts nach Hause und hat sie ihn gesehen, ganz kurz mit ihm gesprochen, hat festgestellt, dieser Mann ist Okkultist, ist ein Satanist, der hat sein Leben dem Teufel gegeben. Und er lebte dort in dieser Wohnung. Sie ist nach Hause und sie war natürlich im ersten Moment so ein bisschen schockiert, wie jemand sowas machen kann und dass der jetzt auch noch zwei Wohnungen weiter wohnt. Aber sie hat gesagt, Christus ist auch für den Menschen gestorben. Christus möchte auch ihn retten. Und sie hat angefangen, morgens, mittags und abends für ihn zu beten. Und hat sich was verändert im Haus. Es war immer ruhig bei ihm und plötzlich wurde es laut. Plötzlich flogen da Tassen und Teller und selbst Tische und Stühle durch die Wohnung. Der hat seine ganze Wohnung kaputt gemacht. Und wenn sie gebetet hat, war da drüben wirklich, buchstäblich, der Teufel los. Immer wenn sie gebetet hat für ihn, ging es da richtig ab in dieser Wohnung. Sie hat trotzdem nicht aufgehört. Manchmal neigen wir dazu und sagen, oh, ich schade dem Mann nur. Vielleicht höre ich damit auf, bloß nicht. Was hat sie gemacht? Sie hat sein Herz befreit. Und jetzt hat natürlich der Teufel, der behauptet, er möchte da drin wohnen, er möchte da rein, und der Heilige Geist. Beide sprechen den Menschen jetzt an. Und der Mensch macht sich plötzlich Gedanken, was ist denn eigentlich richtig, wo stehe ich eigentlich? Und jetzt hat er den großen Kampf plötzlich im Herzen, nämlich der Geist Gottes und der Luzifer und beide streiten darum, sie möchten gerne in dieses Herz hinein. Die Fesseln der Sünde sind gelöst worden. Und jetzt kann der Mensch sich entscheiden. Ich weiß noch nicht, wie es ausgegangen ist, sie betet noch. Aber es hat sich auf jeden Fall groß was verändert in dieser Wohnung. Ich bin gespannt, was sie mir erzählt, wenn ich sie das nächste Mal sehe. Paulus kannte diesen Kampf und er wusste, was passiert auf die Macht des Gebetes. Denn Ellen White sagt sogar, mit dem Gebet können wir den mächtigen Arm Gottes bewegen. Paulus sagt in Epheser 6, Vers 12, und das soll unser letzter Vers heute sein, Epheser 6, Vers 12, Epheser 6, Vers 12. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Paulus, der große Missionar, der so viel unterwegs war in der Welt, der sagt, wisst ihr, wir kämpfen gar nicht gegen Menschen. Er hatte so viel Widerstand und so viele Menschen wollten ihm was Böses. Denkt an Alexander den Schmied, wo die Könige die ihn gefangen gesetzt haben. Aber er sagt, wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern wir kämpfen gegen Mächte und Gewalten der Finsternis. Und das tun wir auf den Knien. Wir helfen jetzt, Menschen zu Christus zu ziehen. Es ging Christus nicht darum, den Saulus von Tarsus totzuschlagen. Das hätte er machen können, er hätte ihm das Leben sofort nehmen können. Aber er wollte Saulus von Tarsus verändern. Und Saulus von Tarsus ist plötzlich Missionar geworden. Später hat er sich Paulus genannt, der Geringe. Von Saulus, dem Erhabenen, zu Paulus, dem Geringen. Den Namen hat er sich selbst gegeben. Sein Leben hat sich verändert. Christus wollte ihn nicht umbringen, er wollte ihn zu sich ziehen. Und Christus möchte all die Menschen, die hier um uns herum wohnen, zu sich ziehen. Manchmal sagen wir, ah, das sind Gegner und die mögen uns nicht und die kämpfen gegen uns. Aber wenn wir zurückschlagen wollen, dann kämpfen wir nicht gegen die Menschen, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis. Wir beten für diese Menschen. Wir versuchen, diese Menschen zu Christus zu ziehen. Und der Geist Gottes wird es in ihren Herzen bewirken. Das Gebet ist so mächtig. Ich möchte noch mit einer Geschichte abschließen. Ich war vor einiger Zeit, bin ich in Mexiko gewesen und dort habe ich eine Evangelisation gehalten, 3 Wochen lang. Und ich bin am Sabbat in dem Gottesdienst gewesen und am Sonntag, am nächsten Tag, am nächsten Abend sollte die Evangelisation beginnen, über 3 Wochen sollte sie dann gehen. Und dann, an diesem Sabbat war ich mit der Gemeinde zusammen und der Gemeindeälteste kam zu mir und sagte, Ronny, du bist jetzt heute den ersten Tag hier. Wir würden dich gerne gleich zum Essen einladen, Sonntagmittag. Wenn du magst, würdest du zu uns kommen? Und ich sage, wie nett, danke für die Einladung, ich komme sehr gerne. Und er sagt, ich möchte dir nämlich jemanden vorstellen. Meine Nichte. Und ich sage, deine Nichte? Wer ist deine Nichte? Und er erzählte mir die Geschichte von seiner Nichte. Seine Nichte, die war früher, als sie 4 Jahre alt war, noch ein kleines Kind, kam sie in diese Gemeinde. Ihre Familie nicht. Sie ist mit Freunden mitgegangen und hat ganz alleine sozusagen aus ihrer Familie, ist sie mit 4 Jahren da immer mitgegangen und hat die Kindersabbatschule mitgemacht. Und hat dazugehört und hat sich in diese Gemeinde integriert, hat sich da wohlgefunden, hat Christus kennengelernt, im jungen Alter von 4 Jahren. Sie wuchs und wuchs und hat angefangen, Menschen mit in die Gemeinde zu bringen. Sie ist also nach Hause gegangen, hat gesagt, kommt doch mal mit. Ist zu Freunden gegangen, hat gesagt, ihr müsst die Gemeinde mal kennenlernen. Kennst du Jesus? Mit 4, 5, 6, 7, 8 Jahren. Und die Menschen kamen. Die Menschen kamen dann in die Gemeinde. Sie ist dann später die Pfadfinderleiterin geworden und Jugendleiterin, hat später ihre eigenen Predigten gehalten, ihre ersten Predigten in der Gemeinde und sie hat eine wunderschöne Stimme gehabt. Sie hat viel gesungen und musiziert und die Gemeinde wurde immer voller. Und mittlerweile waren ihre ganzen Verwandten mit drin. Ihre Familie war in der Gemeinde, alle getauft, Onkel, Tante waren getauft, alles was dazugehörte, viele Freunde sind schon getauft worden. Ihr Onkel war mittlerweile Gemeindeältester geworden. Und dann, als sie 19 Jahre alt war, heiratete sie. Und mit 20 bekam sie ihr erstes Kind. Mit 21 starb ihr Kind dann. Und für sie brach die Welt zusammen. Und als sie sich gefragt hat, warum, als mein Kind 1 Jahr alt und es war weg. Und an diesem Tiefpunkt in ihrem Leben, da war ihr Mann, der war so zusammengebrochen darunter, der hat gesagt, du bringst mir kein Glück, ich suche mir was anderes. Ist gegangen, der hat seine Frau verlassen. Und sie saß da alleine, ihr Kind war tot und ihr Mann war weg. Und sie hat sich gefragt, warum passiert das in meinem Leben? Was war falsch? Und sie hat keine Antwort gefunden und die Gemeinde hat gesagt, komm doch zu uns, lass uns darüber beten. Lass uns, wie gesagt, ich brauche erstmal Ruhe, ich muss wissen, was passiert ist. Mein Leben ist gerade völlig auseinandergefallen. Und sie ist nicht in die Gemeinde gegangen, hat zu Hause gewartet, hat überlegt, hat versucht, sich das zu erklären. Aber sie hat keine richtige Erklärung gefunden und ist nicht mehr in die Gemeinde gekommen. Und irgendwann sind Kollegen von ihr, Arbeitskollegen, haben gesagt, du kannst dich nicht zu Hause so einigeln. Komm doch mal irgendwo mit. Komm doch mal abends mit uns los, wenn wir um die Häuser ziehen. Sie gesagt, ja, vielleicht Ablenkung. Und ist dann mit denen losgezogen, ging in die ersten Kneipen. Und so Abend für Abend, irgendwann fing sie an, das erste Bier zu trinken, den ersten Alkohol. Und es wurde immer mehr. Und irgendwann trank sie sogar zum Frühstück Bier. Und sie merkte, wenn sie Alkohol trinkt, tut es nicht mehr so weh im Herzen. Und das ging über lange Zeit so. Sie wurde richtig abhängig von verschiedenen alkoholischen Getränken, die sie immer wieder zu sich nahm, auch morgens schon. Und dann brauchte sie Geld. Und sie war ein bildhübsches Mädchen und sie hat angefangen, ihr Geld zu verdienen in der Pornoindustrie. Also sie hat irgendwelche Aufnahmen da gemacht und hat dafür Geld bekommen. Und jetzt schämte sie sich so sehr für ihr Leben, durch diesen Alkoholismus und die Pornografie und all diese Dinge, dass sie nicht mehr zur Gemeinde, also sie ist nicht mehr in die Straße gegangen, wo die Gemeinde war, immer einen Bogen um die Straße rum gemacht auf dem Weg nach Hause. Weil sie wusste, die Gemeinde, das ist meine Familie und so, das ist eine gute Gemeinde, aber ich habe mit denen nichts zu tun, ich kann da nicht mehr hin. Und das war ihr passiert und ihr Onkel, der Älteste, der sagte zu mir oder fragte mich, ob ich am nächsten Tag mit ihr mal sprechen kann. Und ich habe eingewilligt, bin am nächsten Tag zum Mittagessen gekommen und sie kam. Junge, hübsche Frau und sie erzählte, ein bisschen verschlossen, ein bisschen zurückhaltend. Und ich habe sie gefragt, hast du nicht Lust, heute Abend zu unserer ersten Evangelisationsveranstaltung zu kommen, unser erster Abend, aber sie lehnte ab. Und ich fragte nochmal, ich sage, wenn du nur heute Abend kommst, wird das reichen, komm nur einen Abend. Aber sie sagte, sie möchte nicht kommen. Und es war schon schwer genug, sie überhaupt zu ihrem Onkel zu bewegen. Und ich hatte nochmal gefragt, kannst du dir nicht vorstellen, nur einen Abend zu kommen? Aber sie sagte, ich glaube nicht. Und dann ging sie. Und wir saßen noch zusammen zu Hause und wir hatten gebetet für sie. Wir hatten gebetet, dass der Geist sie doch bewegen möchte, doch am Abend noch zu kommen. Ja, und so kam der Abend, die Gemeinde war versammelt, die Gäste waren eingeladen, ich ging nach vorne, ich blickte mich in der Gemeinde um und sie war nicht da. Und ich fing an, den ersten Vortrag zu halten und 3 Minuten nachdem ich begonnen hatte, ging hinten die Tür auf, die war ganz hinten an der Gemeinde, war die Tür, ich ging auf, da kam sie rein und setzte sich auf einen Stuhl, der direkt neben der Tür stand. Und ich hatte mich gefreut und habe gepredigt, ich habe 1,5 Stunden lang gepredigt, da habe ich mit einem Gebet beendet. Und dann wollte ich zu ihr und dann war sie weg. Und am nächsten Tag komme ich abends wieder hin. Ich denke, ist sie da? Und sie war nicht da. Habe ich angefangen zu predigen. 3 Minuten später ging die Tür auf. Sie setzte sich auf den Stuhl hinter der Tür. Aber sie guckte immer nach unten. Ihre Haare fielen über ihr Gesicht und ich konnte nie ihr Gesicht sehen. Die ganzen 1,5 Stunden lang, jeden Abend konnte ich nie ihr Gesicht sehen. Das passierte Abend für Abend für Abend. Jeden Abend kam sie 3 Minuten nach der Predigt rein, setzte sich auf den Stuhl und bevor ich mit dem Gebet zu Ende war, war sie schon wieder weg. Dass ja keiner sie sieht. Und Abend für Abend kam sie. Nach 10 Tagen habe ich über die Taufe gesprochen, habe den ersten Aufruf gemacht. Habe gesagt, gibt es hier jemanden im Raum, der sein Leben Christus übergeben möchte? Und Menschen kamen nach vorne. Aber sie guckte nicht einmal hoch. Sie war immer noch da mit ihren Haaren über den Augen und ich konnte sie nicht sehen. Und ich habe nochmal gefragt. Ich sage, gibt es hier nicht jemanden im Raum, der sein Leben Christus geben möchte? Wieder kamen ein paar Menschen nach vorne, aber sie hat sich nicht mal bewegt. Ich habe einen 3. Aufruf, einen 4. Aufruf, einen 5. Aufruf gemacht und sie guckte nicht einmal hoch. Und Menschen kamen jetzt nur noch spärlich vereinzelt, die noch gekämpft hatten in ihrem Herzen. Und ich dachte, und ich habe nochmal gesagt, ich sage, gibt es hier nicht irgendjemand? Die Gemeinde sah mich, weil nach dem 5. Aufruf, wo guckt ihr eigentlich hin? Und haben gesehen, haben sich umgedreht und haben sie neben der Tür gesehen. Sie hat natürlich niemanden gesehen, weil sie ganz nach unten guckte, aber die Gemeinde hat gesehen, dass sie da ist. Und jetzt hat die Gemeinde angefangen zu beten. Ich habe all die Geschwister gesehen, die plötzlich zurückzogen und gebetet haben für diese Frau. Und ich habe noch einen Aufruf gemacht und die Gemeinde war am Beten. Und dann sah ich plötzlich, wie unter ihren Haaren Tränen rausfielen. Und ich wusste, in ihrem Herzen findet ein Kampf statt. Und habe ich nochmal gefragt, gibt es noch irgendjemanden, der sein Leben Christus geben möchte? Und dann stand sie auf und sie kam nach vorne. Ganz verheultes Gesicht. Sie kam nach vorne, wir knieten zusammen, wir haben zusammen gebetet und ich habe hinterher lange mit ihr gesprochen. Ich habe gesagt, du hast dein Leben nochmal Christus gegeben. Und sie sagte, ja, Christus liebt mich wirklich. Ich saß da und ich habe mich so geschämt für mein Leben. Aber Christus, er kennt mein Leben und er liebt mich und er möchte mein Leben ändern. Und ich wusste, Christus hat in der Frau, er hat ihr gezeigt, wer er ist. Und die Frau hat sich so zu Christus gezogen gefühlt. Der Heilige Geist hat sie mit so viel Liebe dazu gedrängt, zu Christus zu kommen. Und dann Am nächsten Sabbat hat sie sich entschlossen, sie möchte nochmal neu anfangen. Sie hat sich nochmal taufen lassen und kam dann jeden Tag, also jeden Sabbat und auch unter der Woche in die Gemeinde. Und jeden Abend kam es zur Evangelisation und sie hat immer noch Leute mitgebracht. Sie kam nie alleine. Sie hat immer irgendwelche Leute mitgebracht. Gott hat damit ihr weitergemacht, wo vor vielen Jahren aufgehört hatte. Sie hat ja immer Menschen mitgebracht. Dann ging ihr Leben so bergab und sie war weit weg. Und jetzt, als sie ihr Leben Christus neu übergeben hat, hat er sie sofort wieder eingesetzt und sie hat wieder Menschen mitgebracht. Und Abend für Abend kamen neue Menschen dazu. Und am Ende, nach diesen 3 Wochen, da war die Gemeinde so voll. Wir hatten alle Fenster aufgemacht, links und rechts, und die Türen offen und die Menschen standen in der Traube drumherum. Christus hat die Schwester wieder berufen. Er hat sich nie wirklich von ihr getrennt. Nur sie schämte sich, so zu Christus zu kommen. Aber auf das Gebet der Gemeinde hin war ihr Herz plötzlich frei. Und der Heilige Geist zog ein und er hat gerungen in ihrem Herzen. Und sie hat gemerkt, dass Gott nur Liebe ist und hat ihr Leben Christus neu gegeben. Das Gebet ist so stark, wenn eine Gemeinde füreinander bittet, füreinander im Gebet ist. Wenn wir sehen, dass unser Bruder, unsere Schwester auf Abwägen ist, kritisiert sie nicht harsch. All eure Rede lasst mit Salz gewürzt sein. Redet immer in Liebe. Und betet für denjenigen. Betet, betet, betet. Und mit dem Gebet könnt ihr so viel bewirken im Herzen. Wenn ich ein hartes Wort sage, verhärte ich das Herz oft. Wenn ich aber zu Hause fleißig für denjenigen bete, wird der Heilige Geist voller Liebe in seinem Herzen das bewirken, was Gott möchte. Er wird den Menschen zur Umkehr leiten. Voller Liebe, in Wahrheit. Und das kann der Heilige Geist so viel besser als wir. Deswegen lasst uns mit Salz gewürzt sein, unsere Rede mit Salz gewürzt sein und diese Liebe, die Gott uns gibt, weitergeben und das im Gebet in der Gemeinde auch zeigen, dass wir eins sind, dass wir eine Gemeinde sind, dass niemand verloren geht, dass wir sehen, wenn jemand Schwierigkeiten hat, dass wir im Gebet zu ihm stehen. Amen. Unser lieber Vater im Himmel, wir sind dir so dankbar dafür, dass wir gemeinsam dein Wort studieren dürfen. Dass wir darin sehen können, Herr, was für ein wunderbarer und liebevoller Gott du bist. Herr, du hast uns gerufen aus dieser Welt heraus, um dir zu folgen, damit wir ein Licht sind auf der Welt und damit Menschen Orientierung haben. Und lieber Vater, wir möchten dich bitten, dass dein Heiliger Geist in uns wohnt und aus uns heraus leuchtet, damit die Menschen in uns deinen Charakter erkennen können. Herr, wir sind unvollkommene Menschen, aber du kannst in uns Veränderung bewirken. Und so möchten wir dich bitten, Herr, dass du uns allen dieses Salz ins Herz hineinlegst, damit all das, was wir tun, was wir machen, was wir sagen, was wir denken, damit es in Liebe geschieht. Dir zur Ehre, Herr, und zu deinem Lob. Und Herr, hab Dank dafür, dass du uns gebrauchen willst auf dieser Welt, um auch anderen Menschen das Evangelium weiterzugeben, damit auch andere Menschen erkennen können, wer du bist, damit sie ihr Leben dir übergeben und eines Tages mit uns gemeinsam in deine Herrlichkeit einziehen können. Lieber Vater, wir freuen uns auf diese Zeit und möchten dich bitten, solange, wie das noch dauert, wie wir noch auf deine Wiederkunft warten müssen, dass du uns die Kraft gibst, hier auf der Welt ein gutes Licht zu senden, dass die Menschen dich erkennen können, Herr. Und wir danken dir schon jetzt dafür. Im Namen Jesu. Amen.